Jona und der Wal. Das ist nur eine Doppelseite in der Bibel, falls ihr das mal nachlesen wollt. Und doch gibt es da eine ganze Menge drüber zu sagen. Was ihr gerade gesehen und gehört habt, das ist eine sehr gängige theologische Auslegung des Buches Jona. Es fällt tatsächlich auf, da steckt ganz viel Spielen mit Worten, mit bildhaften Dingen drin. Das hat ja mehr, da ist mehr Bedeutung drin, als nur diese Geschichte zu erzählen und dieses skurrile Rettungsding mit dem Fisch. Wahrscheinlich ist das ja deshalb so bekannt geworden. Wo sich alle einig sind, sowohl in der jüdischen Tradition, die diese Geschichte ja auch schon kennt, als auch in der christlichen Tradition ist, das ist irgendwie vielseitig und schwer auszulegen. Eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht daran gestoßen habt, hasst der Jona Gott? An dem Punkt würde ich sagen, nö, gar nicht notwendigerweise. Das ist vielleicht hier ein bisschen überspitzt. Zumindest kommt hier keinerlei Hass oder so vor. Was aber stimmt, irgendwie sind die sich nicht ganz grün. Was auch stimmt, ist, alles erscheint übertrieben in dieser Erzählung. Es ist immer total drastisch und es geht sehr schnell. Jona geht dahin, sagt 5 Worte, alle kehren um. Wunderbar, muss man das wohl nennen. Eins kam nicht vor, der Name Jona, wisst ihr, was das bedeutet? Taube. Der Herr Taube geht nach Ninive, könnte man das auch nennen. Die Geschichte ist also gar kein, nur so ein Eigenname für eine Person, Taube ist das. Wo kommt die Taube vorher schon mal in der Bibel vor? Nach der Sintflut-Erzählung. Total symbolträchtig. Was bedeutet die Taube da? Das ist der Friedensschluss von Gott und den Menschen. Kennen wir heute immer noch, die Friedenstauben. Was bedeutet die Taube da auch noch? Ja, das ist irgendwie der Botschafter eines Neuanfangs nach der Sintflut-Erzählung. Die kommt zurück, mit so einem Zweig wird das häufig dargestellt und so. Also der Herr Taube, Frieden, Gott mit den Menschen, eine ganze Menge Symbole. Ich habe ein paar sowieso Schlaglichter aus dieser Geschichte rausgesucht, von denen ich jetzt reden möchte. Das allererste, das geht um Gottes Vorhaben. Punkt 1, also Gott hat was vor. Damit fängt hier alles an. Gott hat was vor mit dieser Welt, nicht nur mit seinem Volk Israel. Im Alten Testament dreht sich ja ganz viel erstmal nur um diese Truppe von Gläubigen. Nee, der hat noch mehr vor, und zwar hier mit Ninive. Was will der mit denen? Der will Gutes. Der will die retten. Erste Übertragung in die heutige Situation. Ich glaube, das ist immer noch so. Gott will retten, was verloren ist. Zieht sich durch die ganze Bibel, ist die Botschaft heute. Vielleicht mal so ein bisschen ein Hintergrund zu Ninive. Das war eine der höchst entwickelsten Städte des Alten Orients. Da war ganz viel Intelligenz, Fortschritt, moderner Lebensentwurf, müsste man das nennen. Und gleichzeitig waren die aber irgendwie darin auch verloren, egoistisch. Gier hat sich da durchgesetzt, also die Reichen wurden immer reicher, die Ärmen immer ärmer. Ungerecht war es und unfair. Machtmissbrauch kam vor. Man könnte was sagen, ja, das ist leider das alte Lied der Menschheitsgeschichte. Immer wieder manövrieren wir uns in solche Situationen, wo wir irgendwo verloren sind. Dann zu Jona, wo kam der her? Was war der? Ein Hebräer, also von so einem, man muss schon sagen, so einem pisseligen Nomadenstamm. Die hatten gar nichts zu melden in der damaligen Zeit, zumindest nicht gegen diese hochentwickelten Großreiche. Und dann kommt der zweite Punkt. Gott hat mit dem was vor. Gott hat was vor. Was hat er vor? Gutes hat er vor. Und er hat etwas mit Menschen vor. Der hätte ja auch einfach irgendwie eine Himmelsgestalt in Ninive landen können und alle drehen um und so weiter. Nein, er will mit dem Jona irgendwas machen. Begegnet dem wie auch immer. Aber irgendwas geht hier in dem Jona vor. Der möchte nicht. Der möchte nicht. Warum möchte der vielleicht nicht? Naja, ich kann mir schon vorstellen, das kommt ja auch daraus, der mag die Menschen in Ninive nicht. Der mag die nicht. Der versteht die auch nicht. Der kommt aus einer ganz anderen Lebenssituation wie die. Und er hat innerlich, glaube ich, so ein, das hat keinen Zweck. Die werden mich entweder auslachen, wenn ich Glück habe, oder vielleicht werden die mich verhauen und aus der Stadt jagen oder teeren und federn oder wie auch immer man das damals gemacht hat. Der geht grundsätzlich davon aus, dass es nicht klappen wird. Ich glaube, auch hier macht die Übertragung Sinn. Das Buch Jona richtet sich an den Leser. Also erste Anfrage der Identifikation. Bist du ein Jona? Bist du eine Jona-in? Gehst du grundsätzlich davon aus, dass wenn Gott was von dir will, dass es nicht klappt? Oder ist der Impuls so stark zu sagen, hey, also Gott, es mag sein, dass du anderen Menschen Rettung bringen willst, aber mach das doch bitte mit den anderen vielleicht in der Gemeinde oder so. Ich mag die Leute gar nicht um mich herum. So, und da auch mal ein Blick in so dieses Gemeindesozialleben. Ich erlebe das schon hier und da, dass Gemeinden unter sich bleiben, in ihrem kleinen, heilen Sozialsystem, Blase, wo wir einander alle verstehen. Und die anderen da draußen oder so, ja, die haben ja komische Lebensentwürfe. Nee, das kann ja nur schief gehen. Und damit komme ich ja gar nicht klar und so weiter. Ja, und häufig gibt es da überhaupt gar keinen Kontakt. Im Buch Jona schon, im Alten Testament, Gott möchte alle Menschen retten. Und er schickt seine Gläubigen raus in die ganze Welt, in den Kontakt und so. Gott sendet den Jona zu Menschen, die er nicht versteht und nicht verstehen will. Und was macht er? Er rennt weg. Gott, du darfst alles außer mir einen Auftrag geben. Ich freue mich, wenn du mich aufbaust und mich ermutigst und mir Frieden gibst oder so. Aber wenn du was von mir willst, da habe ich keinen Bock drauf oder so. Oder der Blick auf Gemeinde. Heutzutage Christen, die sich um ihren eigenen Verein drehen, die sind in der Gefahr, zu handeln wie der Jona, sich nicht senden zu lassen. Dann geht es weiter, also der rennt weg. Tarsis tatsächlich propagiert so weit, wie es irgendwie geht. Das wäre hier bei uns vielleicht Fidschi, wo man auf der anderen Seite der Welt ist. Weiter kommt man nicht weg, weil die Erde ist ja rund. So war das damals, so war das mit Tarsis. Und was macht er? Der schläft im Sturm auf einem Schiff. In Not, alle merken hier, das wird existenziell und wir haben keine Lösung. Also fangen sie an, nach allen möglichen Göttern zu schreien, Hilfe, Hilfe, irgendwer muss uns doch retten. Ich glaube, in Notsituationen, da wird auch heute noch immer was mehr. Und zwar der Ruf in irgendwohin. Ich nenne das mal ganz ketzerisch, wenn es schwierig wird, auch zu Corona-Zeiten und Co., dann haben Ideologien immer einen Aufwind. Und Religionen schon auch. Also es lässt sich seit Jahren beobachten, Religion und Glauben in dieser Welt wird nicht weniger, es wird mehr. Hätte man gar nicht gedacht. in den 80ern. Da hat man gedacht, Säkularisierung, das wird alles. Nee, es wird mehr. Und aber Ideologien klingt so verwerflich. Das ist ja so eine Idee von etwas, da ist die Rettung drin. Und ich kenne Menschen, die haben die Idee, also wenn wir nur alle auf Fleischessen verzichten, dann kommt die Rettung. Also das würde die Welt retten in verschiedensten Dimensionen. Oder wenn wir nur alle mit Corona so und so umgehen, dann wird das sich alles lösen lassen und so weiter. Oder historisch gesehen, Kommunismus war eine Rettungsidee. Wenn wir uns nur alle daran halten und man muss den Mensch zu seinem Glück zwingen, dass wir alles gleich verteilen und so, das stand ja dahinter, dann wird alles besser werden. Nazi-Ideologie, ganz furchtbar schiefgelaufen, eine Rettungsidee. In Krisensituationen haben Rettungsideen Aufwind. Damals auf dem Boot auch, also fing jeder an, schwer religiöse Welt, zu Göttern zu rufen und dann erwischen die den Jona, dass der da pennt im Sturm auf dem Schiff. Komme ich nochmal zu und die wecken den auf und sagen, hey, wir brauchen hier jegliche Möglichkeiten der Rettung, also was ist dein Gott? Los geht's. Übertragung ins Heute, schläft die Kirche im Sturm. Sturm ist ja ein Bild für Chaos, wohin geht's? Menschen suchen nach Rettung, müssen wir uns selber retten oder nicht? Sind wir mit dabei, nehmen Chaos wahr und sagen, ja, hier sind wir mit unserem Glauben, mit unserer Hoffnung, die meiner Meinung nach immer noch, ich habe viel gelesen über Hoffnung, ich glaube, es gibt keine größere Hoffnung als die Hoffnung im christlichen Glauben. Sind wir am Start damit? Und sagen, hier sind wir und wir beten und wir ringen und wir erzählen Leuten davon. Was macht der Jona, als er geweckt wird? Der stammelt diese Standardaussage des damaligen Glaubens runter. Ich bin ein Hebräer, ich bin Gott, der Land und Wasser gemacht hat und so weiter. Tatsächlich glaube ich, das hat satirische Formen. Der sagt zwar was, stimmt, also so, was irgendwie Teil seines Glaubens ist, aber offensichtlich steht er nicht dahinter. Wenn er den wirklich fürchten würde, so steht das ja wörtlich, ich habe Ehrfurcht vor dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, Land und Meer, ja, dann wird er ja auf die Knie gehen und sagen, Herr, ich habe Ehrfurcht vor dir und ich bin hier mitten im Meer, was du gemacht hast, so, was machen wir jetzt? Wie kommen wir zwei weiter? Also Authentizität ist hier gefragt. Ich glaube, unsere Glaubensbekenntnisse heute zu Gott, die sind nur was wert, wenn wir da tatsächlich dahinter stehen, was wir da sagen, wenn das Konsequenzen hat. Also da die Frage, das war der dritte Punkt, schläft die Kirche im Sturm? Ich weiß es nicht, manchmal vielleicht hier und da. Und an anderen Stellen vielleicht auch nicht. Eine vierte Idee, die da in dieser Geschichte von vorne bis hinten drin steckt: Gott geht es nicht nur um die Errettung der Gemeinde, sondern um die Errettung der Menschen. Und da will er die Gemeinde mitnehmen, die Menschen, die glauben. Gott geht es nicht nur um die Rettung der Gemeinde, sondern um die Rettung der Menschen. Und es ist hier die Rede von einer Barmherzigkeit, die gigantisch ist. Da macht ein Weltreich und die Hauptstadt alles falsch, was man falsch machen kann. Und Gott sagt, hey, ich möchte aber nicht, dass sie diese Konsequenzen, die gehen unter daran. Woran gehen die unter? An sich selber, dass sie so handeln, wie sie handeln. Das ist das Menschenproblem. So, und er sagt, hey, und ich will aber zu denen jemand schicken, ein Botschafter des Friedens und der Umkehr. Das kommt danach, Umkehr. Wieder so ein Schlaglicht, überall da ist das da drin und hier müssen eine ganze Menge Leute umkehren. Jona zum Beispiel, also wortwörtlich, der kehrt ja irgendwann um. Dann die Ninive soll umkehren, Und sieh da, während Jona sich extrem schwer tut, umzukehren zu Gott, also der Gläubige tut sich extrem schwer, wirklich das zu glauben, was Gott mit ihm vorhat und was Gott in der Welt vorhat. Und Ninive, also dieses verlorene Menschengeschlecht da von Großstadt, die hören 5 Worte und sie fallen nieder und gigantisch. So, und sie wenden sich an den Herrn und ihnen geht ein Licht auf, wie falsch sie gelebt haben und wie sie so verloren in ihrem Materialismus und so weiter. Das hätte der Jona, also der hatte geahnt, oh oh, Gott hat immer so einen Ass im Ärmel und er hatte keinen Bock drauf, weil er eigentlich wollte er, dass die Konsequenzen ihres Handelns nämlich abbekommen. Aber dann passiert das und Jona schmollt. Ich meine, er hat ja als Prophet hat er auch ein Problem, weil er hat ja angekündigt, 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Er wurde ja gar nicht zerstört. Kleiner theologischer Wink auch, was Prophetie ist. Und das ist nicht nur bei Jona so, sondern im Alten Testament. Diese Drohankündigung eines Untergangs soll wozu führen? Ja, nicht dazu, dass das passiert. Schon in Jeremia nicht und in anderen, zur Umkehr soll das aufrufen. Das ist hier das Wichtige. Und die in Ninive, die Menschen, die verstehen durch, ich würde schon sagen, eine göttliche Kraft durch diese kleinen Worte, ich bin gemeint, ich möchte umkehren, ich mache das, der König macht das mit seinem ganzen Volk. Und siehe da, Gott hat Mitleid mit denen und will nicht zerstören. Die Umkehr, die ist ihm wichtig. Soweit mal die Schlaglichter aus dieser Geschichte. Das ist eine ganze Menge. Auch das Tempo dieser Bibelerzählung war ja relativ hoch. Nehmt euch mit, was in euch Resonanz auslöst. Nehmt euch das mit und fragt euch, wo bin ich da gemeint? Eine Sache finde ich enorm faszinierend im Blick auf die ganze Bibel. Jona und Jesus. Fangen beide mit J an, aber darüber hinaus gibt es hier Parallelen, die sind unglaublich in dieser Geschichte. Ich habe das mal zusammengeschrieben, was da alles parallel wird. Gott sendet den Propheten zu einem Auftrag aus. Jona und Jesus ja auch irgendwo. Jesus hat ja eine Mission. Was ist die Mission? Die Menschen zu retten. Jona flieht vor Gott, rennt weg, glaubt ihm nicht, wohingegen Jesus dem Vater gehorcht. Während eines großen Sturms schläft der Prophet fest im Boot. Jona 1, 4 bis 5, Matthäus 8, 24, kommt vielleicht einigen bekannt vor. Jona hat den Sturm verschuldet, Jesus hingegen stillt ihn. Aufgrund seiner eigenen Schuld verbringt Jona 3 Tage und Nächte in der Tiefe im Scheol, also so dieser Vorstellung von Todeswelt, wird dann aber wieder von Gott lebendig aus der Grube gebracht. Im Kontrast dazu liegt Jesus wegen der Schuld anderer 3 Tage und Nächte in der Todeswelt und wird dann vom Vater auferweckt. Der Prophet verkündet der verdorbenen Stadt ihren Untergang. Das heidnische Ninive hört auf Jonas Predigt, tut Buße und wird 40 Tage später verschont. Demgegenüber macht das israelische Jerusalem, also Hauptstadt des Glaubens, das Maß noch voll, hören Jesus Predigt nämlich nicht der Umkehr und wird 40 Jahre später zerstört. 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Während der Schuldige aber verschonte Jona sterben will, kommt ja immer wieder vor. Also so mehr Resignation gibt es gar nicht. Dabei ist das doch der im Glauben unterwegs ist. Oh Herr, ich habe keinen Bock mehr, lass mich doch sterben, dann muss ich mich um nichts mehr kümmern. Während der Schuldige aber verschonte Jona sterben will, weil Gott die Stadt gerettet hat, will Jesus unschuldig sterben, damit die schuldigen Menschen gerettet werden. 2. Korinther, Markus 10, überall im Neuen Testament. Dieses offene Ende ist enorm auffällig in der Jona-Erzählung. Das ist so wie ein und, was ist mit dir? Und, was ist mit dir? Traust du Gott zu, dass er mit dir was vorhat? Traust du Gott zu, dass nicht, weil deine Worte so rhetorisch eloquent sind zu Menschen und so weiter, dass die sich nicht deshalb umkehren, nein, sondern Gott hat Kraft. Und Gott gehorsam zu sein, entfaltet eine Kraft, die über menschliche Kraft hinausgeht, offensichtlich. Glaubst du das? Ist hier das offene Ende? Willst du Herr oder Frau Taube sein? Friedensbote Gottes an die Menschen. Glaubst du, dass Umkehr möglich ist? Ja, und willst du überhaupt, dass Menschen umkehren und sich Gott zuwenden und sagen, oh Herr, in dir ist Rettung. Und vielleicht können wir Menschen uns ja doch nicht selber retten, wie so viele Ideologien besagen. Und Menschen entdecken das und kehren um, entdecken eine andere Art des Lebens, das passiert ja hier, werden gerechter, weniger egoistisch, füreinander da und so weiter. Schläfst du im Sturm? Wäre eine weitere Frage, die man sich hier stellen kann durch dieses offene Ende. Findest du das unfair, dass Gott so dermaßen barmherzig ist? Hättest du lieber, das ist nämlich die Alternative, hättest du lieber einfach Recht, dass du im Recht bist und die anderen sind im Unrecht und du hast gewonnen und die haben verloren? Macht das deinen Glauben aus? Nehmt euch diese Fragen mal mit. Und wenn ihr wollt, ja, lest doch mal Jona nach. Geht ganz fix. Und vielleicht lest dann auch noch mal Jesus nach. Ich glaube, von dem vielen, was in Jona drin steckt, gilt ganz vieles nicht nur vor 2.500 Jahren, sondern jetzt. Ich habe einiges Neues entdeckt in dieser Geschichte. Ich hoffe, ihr tut das auch. Wendet euch Gott zu. Ja, vielleicht brauchst du eine bewusste, große Umkehr von etwas, wo ihr sagt, hey, ich renne weg, ich glaube Gott nicht oder so. Aber vielleicht braucht es auch einfach nur die Erinnerung, oh, ich sehe das hier so übertrieben und plakativ vor Augen und ich lerne daraus. Und ich sage, ach, ich nehme mir heute Nachmittag mal Zeit und setze mich hin und bete innerlich, Herr, ich wende mich dir zu. Du hast Gutes vor mit mir und den Menschen. Halleluja. Corona, komme, was wolle. So, am Ende wird es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist noch nicht das Ende. Das ist christliche Rettungsbotschaft. Lasst uns die Hoffnungsträger sein in unserer Gesellschaft. Lasst uns Christen die Hoffnungsträger sein in unserer Gesellschaft. Mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind und sogar mit den Menschen, die wir nicht mögen. Ich bete. Gott, vielen Dank für dieses kleine Prophetenbuch Jona im Alten Testament. Daran wird doch so viel deutlich an Haltungen, die wir als Menschen, als Christen in uns tragen können. Herr, vielen Dank für deine Barmherzigkeit. Vielen Dank für deinen Wille zur Rettung. Vielen Dank, dass du uns Menschen nicht untergehen lassen willst in dem, was wir alles nicht gut hinbekommen. Herr, wir klagen dir den ganzen Streit und Schwierigkeiten und Konflikte, die wir auf der Welt wahrnehmen, im Großen, in Kriegssituationen, im Kleinen, auch in den Ländern im Moment, wo alle drum streiten, wie man denn nun mit diesem Coronavirus gut umgeht und wie wir da verantwortlich vorankommen können und wie es besser werden kann. Herr, hilf uns, Hoffnungsträger zu sein. Und fang mit mir, mit uns an, damit, dass wir uns selbst dieser Hoffnung bewusst werden, die wir überhaupt haben. Herr, dein Evangelium, das ist ja eine unglaubliche Ansage dessen, dass allem zum Trotz, was wir wahrnehmen und so schwierig auch manches ist, dass es gut werden wird mit der Menschheit und dir. Und wir bitten dich, dass das groß wird. Und wir bitten dich darum, dass wir erleben, was für einen Unterschied das macht, mit dieser Botschaft unterwegs zu sein durchs Leben. Und dass nicht nur wir da etwas Tolles vollbringen, sondern wie der Jona, da brauchst du manchmal vielleicht nur 5 Worte. Aber du bist in diesen 5 Worten und Menschen entdecken ein neues Leben bei dir. Also segne uns. Durch diese Worte von Jona und segne uns in unserer Beziehung mit dir, Jesus Christus, dass du uns vor Augen führst, was für ein Retter du bist. Amen.